Hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer Podcast. Mit der heutigen Folge starten wir unser neues Format im Auftrag der Zukunft. Ich bin Annette Weiß und ich freue mich, euch auf eine Reise durch die Welt der Forschung mitzunehmen. Im Wechsel mit meinem Kollegen Sven Oswald. Alle zwei Wochen am Dienstag melden wir uns mit Themen rund um Innovationen, passgenaue Entwicklungen und intelligente Lösungen, die bei der Fraunhofer Gesellschaft entstehen. In jeder Folge vertiefen wir ein aktuelles, gesellschaftlich relevantes Thema. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen, schauen in die Labore, in die Hallen, in die Büros und stellen euch die Forscherinnen und Forscher vor, die klugen Köpfe hinter den Fraunhofer-Lösungen. Von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz bis zur Mobilität, von der Energieversorgung bis zur Medizin, wir sprechen über die neuesten Entwicklungen, wie sie in der Industrie zur Anwendung kommen und ihren Weg in unseren Alltag finden. Also lehnt euch zurück und lasst euch inspirieren.
Im Auftrag der Zukunft, der Fraunhofer Podcast. Neues aus der Welt der angewandten Forschung mit Annette Weiß.
Unser Thema heute sind Deepfakes, KI-generierte Videos, Bilder und Audios, die so realistisch wirken, dass selbst Experten darauf hereinfallen. Kann man seinen Ohren und Augen denn noch trauen? Darüber spreche ich mit zwei Sicherheitsexperten von Fraunhofer, die an Tools arbeiten, Deepfakes zu erkennen und damit dann auch zu entlarven. Aber vorher wollen wir klären, was Deepfakes genau sind.
Kurz erklärt.
Der Begriff Deepfake setzt sich zusammen aus Deep Learning, einer Methode des maschinellen Lernens, und Fake, also Fälschung. Deepfakes sind mit künstlicher Intelligenz manipulierte Bild-, Ton- oder Videoaufnahmen, die dann täuschend echt wirken. Werden Inhalte hingegen von Grund auf neu erstellt, spricht man von Generative AI, also generativer künstlicher Intelligenz. Beim Face-Swapping werden zwei Gesichter aus unterschiedlichen Aufnahmen ausgetauscht. Beim Facial Reenactment erkennt das Programm Mimik und Lippenbewegungen eines Menschen in einem Video und überträgt diese in Echtzeit auf das Videobild eines anderen. Beim Voice-Cloning wird die Stimme imitiert, hier reichen wenige Sekunden der Originalstimme aus. Deepfakes sind weitaus mehr als eine technische Spielerei. Die Risiken sind erheblich. Sie können im Rahmen von Betrug, Mobbing und Desinformation eingesetzt werden. Desinformation ist Information mit einer gezielten Absicht zu täuschen. Darunter fallen auch aus dem Zusammenhang gerissene Zitate, fehlerhafte Statistiken oder frei erfundene Behauptungen. Die Herausforderung bei Deepfakes liegt in ihrer hohen technischen Raffinesse und in der rasanten Geschwindigkeit, mit der sie sich im Internet verbreiten.
Deepfakes bringen erhebliche Risiken mit sich. Jeder von uns läuft theoretisch Gefahr, dass online an seinem Namen mittels gefälschter Stimme oder Videos Überweisungen getätigt oder Verträge abgeschlossen werden. Da reicht auch ein bisschen Audio- und Videomaterial und das nehmen sich die Betrüger locker von Social-Media-Anwendungen oder von einer Webseite. Gerade der Stimme kommt also die Bedeutung eines Passwortes zu. Banken, Versicherungen oder Mobilfunkanbieter bieten immer mehr an, sich bei einem Anruf mit der Stimme zu identifizieren. Und wer hier nach Schwachstellen sucht und zum Gegenschlag ausholt, ist Dr. Nikolas Müller, Sicherheitsexperte am Fraunhofer Institut für angewandte und integrierte Sicherheit am ISEC in Garching.
Hallo.
Sie haben ja da ein sehr unterhaltsames Spiel auf der Webseite vom ISEC. Da kann man nämlich erraten, ob eine Stimme echt ist oder durch KI erstellt worden ist. Ich habe das mal ausprobiert. Das ging am Anfang auch ganz gut. Allerdings muss ich sagen, so besonders gut habe ich nicht abgeschnitten. Nach einer Weile wurden meine Ohren etwas müde und dann habe ich oft die synthetisierten Stimmen nicht mehr so erkannt. Wie haben Sie denn abgeschnitten?
Ich selbst lag etwas über dem Durchschnitt. Man muss aber auch sagen, dass das vielleicht kein faires Spielfeld war. Ich habe das Tool ja selbst entwickelt und kenne daher die Audioaufnahmen sehr gut. Von daher hatte ich auch schon ein Vorwissen, was der normale Nutzer nicht mitbringt.
Ja, wenn Sie die erstellt haben, auf alle Fälle. Ich habe das mal mit meiner eigenen Stimme ausprobiert, habe da auch mal einen Klon erstellt. Und dazu habe ich eine MP3 hochgeladen, übrigens ja auch so eine Fraunhofer-Erfindung, die MP3. Und dann habe ich da einen Text geschrieben, also Text-to-Speech angeklickt. Und das klingt dann so. Hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast im Auftrag der Zukunft. Mit Innovationen, bahnbrechenden Lösungen und den besten Hits aus den 70ern, 80ern und 90ern. Hahaha. Kleiner Scherz. Mein Gast ist Dr. Nicolas Müller vom Fraunhofer Institut für angewandte und integrierte Sicherheit in der Abteilung Kognitive Sicherheitstechnologien. Das liegt im schönen Garching bei München.
Ja, Herr Müller, woran merkt man denn, dass Stimmen gefaked sind, wenn man sich jetzt nicht auf die Ohren allein verlassen will, oder sollte man das tun?
Also ich finde, es ist schwierig, gefälschte Stimmen zu erkennen. Das Beispiel, was wir gerade gehört haben, das klang ja schon sehr natürlich. Man kann trotzdem vielleicht noch erkennen, dass es kein Mensch ist. Ich finde, man kann gefälschte Stimmen anhand von zwei Merkmalen beurteilen. Einmal die Ähnlichkeit und einmal die Natürlichkeit. Die Ähnlichkeit ist, wie sehr die Stimme Ihnen als Sprecherin ähnelt. Die Natürlichkeit ist, wie natürlich diese Stimme klingt. Mhm. Und ich finde, in beiden Punkten gibt es hier jetzt in der Aufnahme noch etwas Luft nach oben. Also ich finde, Sie sprechen tatsächlich etwas anders als dieser KI-Klon.
Dankeschön. Ich bedanke mich da mal.
Gerne. Die Natürlichkeit, fand ich, war jetzt schon recht gut.
Ja.
Das heißt, es klang wie ein Mensch, er hat keine Fehler gemacht, er hat sich nicht verhaspelt. Vielleicht konnte man hören, dass die Stimme etwas monoton gesprochen hat. Ich finde, Sie haben mehr Ausdruck in der Stimme. Sie würden jetzt Ihre Worte besser oder Ihre Betonung besser zu den Worten setzen. Die KI spricht da etwas gleichförmig und das ist tatsächlich ein Problem von generativer KI im Bereich Audio. Alle diese Modelle sprechen immer noch etwas gleichförmig, deswegen sie auch zum Beispiel für Audiobücher nicht so ganz geeignet sind. Aber prinzipiell würde ich sie nicht kennen und wäre ich jetzt nicht darauf vorbereitet, könnte ich im ersten Schritt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob das jetzt ein Mensch oder eine KI gesprochen hat.
Ja, richtig. Also auch wenn sie manchmal die Höhen und Tiefen noch nicht so drin hat, wenn man die Stimme nicht sofort zum Vergleich hat, weiß man es ja nicht. Und man muss auch sagen, es gibt einige Politiker, wir nennen jetzt mal keine Namen, die auch oft so monoton vor sich hin sprechen und dann wird es wahrscheinlich noch schwieriger. Aber das Klonen von Stimmen wird ja immer besser. Die KI-Entwicklungen gehen ja rasanter voran. Wie funktioniert es denn genau, wenn geklont wird? Also worauf müssen wir uns in den nächsten Monaten oder Jahren einstellen? Wie gut wird diese KI noch? Singt die bald Opernarien?
Die kann jetzt schon Opernarien singen, das ist gar kein Problem.
Oh.
Also die größte Herausforderung ist wahrscheinlich die Natürlichkeit. Also, dass die Stimme wirklich so klingt wie ein Mensch und nicht in dem Sinne, dass sie keine Fehler macht bei der Aussprache, sondern dass eben die Prosodie, die Stimmmelodie wirklich gut zu dem Gesagten passt. Das, denke ich, ist die nächste Herausforderung. Da sind wir technisch schon ein paar Jahre dran als Forschungsgemeinschaft. Das ist nicht so ganz einfach. Aber wenn man sich anschaut, wie rasant sich die KI-Tools entwickeln, ich denke, vor 2 Jahren hatte noch niemand ChatGPT auf dem Schirm, dann muss man davon ausgehen, dass es eben da auch Entwicklungen geben wird.
Und was machen Sie jetzt am ISEC, um gerade Betrugsmaschen auf die Schliche zu kommen? Also wie kriegen Sie raus, mit welchen Methoden, ob diese Stimme nun authentisch ist oder synthetisiert erstellt worden ist?
Was wir machen ist, wir ziehen die KI sozusagen auf unsere Seite und bauen ein Tool, bei dem uns KI hilft, Echtes von Gefälschtem zu unterscheiden. Das bedeutet, wir nehmen Supervised Learning und trainieren diese KI mit einer ganz, ganz großen Menge an Audiobeispielen. Manche davon sind echt, manche davon sind falsch. Und dann lernt die KI eben genau hinzuhören und echte Aufnahmen von falschen zu unterscheiden.
Die kriegt also Trainingsmaterial an die Hand.
Ganz genau.
Mhm. Also ich kann mich jetzt nur auf meine Ohren verlassen, aber gucken Sie zum Beispiel beim Ausschlag der Frequenzen oder analysieren Sie das irgendwie mit anderen Tools?
Bei KI ist es so, dass man datenbasiert arbeitet. Das bedeutet, man gibt der KI ganz viele Beispiele, also eine sehr große Menge an Trainingsdaten und lässt die KI dann selbst entscheiden, worauf sie achtet. Das ist einerseits ein Vorteil, weil man eben nicht manuell Regeln aufstellen muss, denn feste Regeln, zum Beispiel so und so ein Ausschlag oder die und die Sprechgeschwindigkeit, das lässt sich ja alles umgehen. Das ist aber gleichzeitig auch ein Nachteil, weil man nicht genau weiß, worauf die KI achtet. Und möglicherweise achtet sie vielleicht auch auf das Falsche. Stellen Sie sich vor, Sie haben im Trainingsmaterial mehr Frauen, die Echtes sagen als Männer. Dann wird die KI lernen, dass eine Frauenstimme mit echt korreliert und eine Männerstimme mit gefälscht. Und das kann natürlich nicht Ziel der Anwendung sein. Das bedeutet, hier muss man ganz, ganz, ganz vorsichtig und sorgfältig seine Trainingsdaten zusammenstellen, damit die KI am Ende auch das lernt, was sie wirklich lernen soll.
Das verstärkt dann also Vorurteile oder dieses Bias-System, ist das so?
Genau, richtig.
Dann spuckt die KI genau das aus und verstärkt immer weiter diese Vorurteile.
Genau, die KI lernt eben exakt, was in den Trainingsdaten drin ist. Das heißt, wenn in den Trainingsdaten ein Bias drin ist, also ein Vorurteil oder irgendwie eine Grundannahme, dann wird das auch in der KI repräsentiert werden.
Ist es so, dass Sie die KI jetzt eigentlich mit den eigenen Waffen schlagen, also wiederum KI anwenden, also KI als Detektor nehmen, um dann diese KI-generierten Audios zu entlarven?
Ja, genau, das kann man so sagen.
Ja, also das ist die Zusammenfassung von dem, was Sie mir mit den Trainingsdaten erzählt haben. Okay, und da muss man auch keine Sound-Ingenieur-Ausbildung haben.
Nein, ich habe ein Studium der Mathematik und der Informatik und Soundingenieure würden vielleicht regelbasierte Lösungen vorschlagen. Und das ist ja das, was wir bei einem datenbasierten Approach, was ja künstliche Intelligenz letztlich ist, eben exakt nicht machen würden.
Jetzt habe ich ja schon einige der Risiken und Gefahren von KI und auch Audiofakes erwähnt, aber können Sie da noch einiges hinzufügen, gerade so im politischen und sozialen Kontext?
Ja, gerne. Also es gibt letztlich drei Richtungen, wo die Bedrohung sich ausbreiten kann. Das erste ist im privaten Bereich. Der Enkelkindertrick fällt zum Beispiel ein, der ist jetzt auf einem nächsten Level möglich. Die Großmutter kann zum Beispiel einen Anruf bekommen. Da ist dann das vermeintliche Enkelkind oder die Tochter dran, die braucht dringend Geld. Und wenn das eben nicht nur wie früher eine Nachricht ist, sondern wirklich auch eine Stimmaufnahme, dann ist das nochmal täuschender. Das ist also auf privater Ebene, auf der geschäftlichen Ebene, Business to Business, ist es schon vorgekommen, dass Accountants Anrufe von ihrem Chef bekommen haben. Der Chef hat vermeintlich gesagt, bitte überweis die und die Summe ins Ausland und es war ein Fake. Genauso kann auch Intellectual Property, Geschäftsgeheimnisse können genauso abgezogen werden. Und natürlich dann letzte Ebene ist die gesellschaftliche Dimension. KI-Fakes ermöglichen Desinformation, Meinungsmache, können das Vertrauen in Medien und Politik erschüttern. Und da gibt's ja auch Akteure, die eben versuchen, unsere Gesellschaft zu schädigen, unsere Demokratie zu schwächen. Und das kann leider auch ein Werkzeug von diesen Akteuren sein.
Ja, jetzt haben wir uns bisher mal auf die negativen Aspekte von KI und von eben diesen Audiodaten unterhalten. Aber es gibt ja auch positive Beispiele, wie KI helfen kann, beispielsweise auch im Gesundheitsbereich. Können Sie da einige Beispiele nennen, was KI im Positiven bewirken kann?
Gerne. Also dieselbe Technik, die hinter Deepfakes steht, kann auch zum Guten eingesetzt werden. Dann würden wir es nicht Deepfakes, sondern Text-to-Speech-Synthese nennen. Mhm. Beispielsweise gibt es die Möglichkeit, dass Menschen, die ihre Stimme verloren haben, durch KI wieder sprechen können. Da werden eigene KI-Modelle trainiert, die dann erkennen, was der Nutzer sagen möchte und das dann eben im gut verständlichen Englisch synthetisieren. Also es gibt wirklich den Leuten wieder die Möglichkeit, zurück mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Darüber hinaus ist es für Kunst- und Medienschaffende sehr wichtig, solche Tools zu haben. Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie wollen ein Computerspiel entwickeln, haben aber kein großes Budget, um alle Ihre Charaktere in der virtuellen Welt eben mit einer Stimme auszustatten. Früher mussten Sie sagen, dann haben die eben keine Stimme oder Sie haben viele Voice Actors gebraucht, also professionelle Sprecher. Heutzutage können Sie sich für ein paar Euro ein KI-Tool als Dienstleistung kaufen und alle Ihre Charaktere mit Leben füllen. Also es demokratisiert Schaffenskraft letztlich.
Ja, und so konnte auch letztlich der Pumuckl wieder in Aktion treten, nämlich ja die Stimme von Hans Clarin, der längst gestorben ist. Ich komme noch mal ganz kurz auf die Anwendungen zu sprechen. Und zwar, wer sind denn Ihre Kunden? Also Fraunhofer steht ja auch gerade für anwendungsorientierte Lösungen. Wer ist denn interessiert daran, dass Sie die Forschung betreiben? Also ist es die Polizei? Sind es die Gerichte?
Interesse an unserer Forschung haben einerseits Unternehmen, die sich eben absichern möchten. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Geschäftsgeheimnisse oder Geld abfließen können. Es gibt ja auch viele Unternehmen, die gegenüber Endkunden Voice-Biometrie anwenden. Meine Stimme ist mein Passwort. Man muss also kein Passwort mehr eingeben, sondern kann anrufen. Die Stimme wird erkannt, man ist im Kundenportal drin. Das bietet einen Mehrwert für diese Kunden. Aber mit KI-Fakes kann man in diese Systeme einbrechen. Und das haben wir auch schon im Auftrag der Firmen getan, um eben zu testen, wie sicher sind diese Systeme. Mhm. Das heißt, einerseits sind ja Unternehmen, die in dem Bereich arbeiten, interessiert daran. Andererseits die Gesellschaft als solches. Bei uns jetzt besonders der Staat hat ein Interesse daran. Wir sind ja jetzt im Superwahljahr und da Techniken zu entwickeln, um eben Meinungsmache und Desinformation vorzubeugen, ist eben auch ein Interesse.
Ja, und da komme ich nochmal auf die Prävention zu sprechen. Was kann denn jeder Einzelne tun und was können auch nochmal Unternehmen tun, um sich zu schützen vor diesen gefälschten, synthetisierten Stimmen, vor den Audiofakes?
Also ich denke, es ist ganz wichtig, gute Medienkompetenz zu entwickeln. Das bedeutet also, eine gewisse Skepsis an den Tag zu legen, wenn man Dinge im Internet sieht. Beispielsweise ein Video, was auf einer Telegram-Gruppe geteilt worden ist. Das muss nicht unbedingt authentisch sein. Das kann ein KI-generierter Fake sein. Da sollte man sich besser nochmal rückversichern, auf anderen seriösen Medien das gegenchecken. Gleichermaßen, wenn man einen verdächtigen Anruf vom Enkelkind bekommt, vielleicht auflegen, vielleicht zurückrufen oder über einen anderen Kanal nochmal verifizieren. Also einfach im Hinterkopf behalten, es gibt diese Technik, man kann dem gesprochenen Wort nicht mehr als solchem trauen. Vor 10 Jahren war die Technik noch nicht da, wenn man da eine Audioaufnahme gehabt hat, dann war das glaubhaft, das ist jetzt eben nicht mehr der Fall. Und wenn man das im Hinterkopf hat und eine gewisse gesunde Skepsis an den Tag legt, dann denke ich, ist man da schon gegen das Gröbste gefeit.
Über den Enkeltrick 2.0 und andere perfide Maschen, aber auch über die positiven Seiten von generativer KI in Richtung Stimme und Audio habe ich gesprochen, heute ganz lebensecht und authentisch mit dem Sicherheitsexperten Dr. Nicolas Müller vom ISEC, dem Fraunhofer Institut für angewandte und integrierte Sicherheit. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Müller.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Wie kann man Deepfakes erkennen? Wie funktionieren die Fälschungsverfahren? Welche Spuren hinterlassen sie? Und wie kann man diese automatisiert entdecken und entlarven? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Martin Steinebach. Er ist Multimedia-Forensiker am Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt. Hallo, Herr Steinebach.
Grüß Gott.
Ich zitiere mal eine Organisation, die wie kaum eine zweite für den Schutz der Ökosysteme steht und vor 50 Jahren mit dem Bericht Die Grenzen des Wachstums Furore machte, nämlich den Club of Rome. Der sieht nämlich nicht mehr den Verlust an Biodiversität oder den Klimawandel als die bedeutendste Herausforderung unserer Zeit an, sondern die, ich zitiere, kollektive Unfähigkeit zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden. Sehen Sie das auch so, Herr Professor Steinebach?
Das ist eine spannende Frage. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden. Ich würde es vielleicht nicht unbedingt unterstreichen oder unterschreiben, dass es eine Unfähigkeit ist. Teilweise ist es, glaube ich, auch einfach der fehlende Wille. Also es gibt ziemlich viele Belege dafür, dass manche Anwender, manche Nutzer von sozialen Medien zum Beispiel Deepfakes und Ähnliches weiterverbreiten, obwohl ihnen klar ist, dass das Quatsch ist, einfach weil sie sagen, es passt aber in mein Weltbild und deshalb schiebe ich das einfach weiter durchs Netz.
Genau, aber ist das nicht gerade das, was es gefährlich macht für eine Gesellschaft? Also wenn so ein Vertrauensverlust kommt und man nicht mehr weiß, was man glauben soll, dann wird ja oft eher Information geglaubt, die eigene Sichtweise bestätigen, so wie Sie es gerade gesagt haben. Und dann, ja, dann kommt es eben zu dem, was man glauben will. Und gerade im Superwahljahr 2024 ist das vielleicht auch nicht so ganz ohne Bedeutung.
Ist wahrscheinlich sogar noch perfider, weil die Entwicklung ja dann auch in die Richtung gehen kann, dass ich sagen kann, ich glaube alles das, was mir gefällt, auch wenn ich irgendwie vielleicht auch Anzeichen sehe, dass es gefälscht ist, weil ich einfach sage, ja, das ist ja egal, ob es jetzt so aufgenommen wurde oder nicht, aber es stimmt halt vom Inhalt her. Und auf der anderen Seite kann ich alles bestreiten, was mir nicht gefällt, weil ich immer sagen kann, naja, das ist bestimmt manipuliert und gefälscht. Also das Problem mit diesen stark manipulierbaren und leicht manipulierbaren Medien ist wirklich zum einen der Vertrauensverlust in echte, originäre Aufnahmen, aber auch dieses sogenannte Liars-Dividend, dass ich alles abstreiten kann, was mir nicht gefällt und immer behaupten kann, das ist bestimmt gefälscht.
Wie heißt das? Liars?
Liars-Dividend.
Aha, also von Lügen und Dividend. Können Sie mir das mal schnell
Dividende,
übersetzen?
Dividende, ja. Also es ist einfach so diesen Vorschuss oder diesen Gewinn, den die Lügner aus dem Konzept ziehen können.
Die KI entwickelt sich ja rasant, die Manipulationen werden immer perfekter, also man kann jetzt ganz leicht zum Beispiel Lippensynchronbewegungen mit dem neuen Audio abmischen und wahrscheinlich kann es auch bald jeder zu Hause machen oder vielleicht sogar jetzt schon. Was kommt denn eigentlich noch als nächstes, Herr Professor Steinebach?
Ja, ich glaube kurzfristig werden halt die Video aus Bildmethoden noch besser werden, also noch realistischer, dass ich jetzt wirklich dann auch noch Handlungen als Prompt eingeben kann und dadurch halt nicht nur einzelne Bilder, sondern ganze Videos gefälscht werden. Da ist man jetzt gerade an dem Punkt, an dem es immer besser funktioniert. Und langfristig wird man wahrscheinlich die nächste Herausforderung noch die natürliche Verwendung von Sprache, von Bewegung, von Mimik und so weiter sein. Also bis jetzt haben wir noch Methoden, die quasi wie Marionetteninhalte steuern. Das heißt, ich spreche einen Text ein und nehme dann die Stimme von jemand anderes. Aber die Betonung, die Ausdrucksweise und auch die Wortwahl ist dann halt noch das, was ich eingesprochen habe. Aber wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, an dem wir halt eben auch sagen, naja, generiere mir jetzt das, was ich hier eingesprochen habe, so, wie es halt eben ein Ziel, emotional in der Wortwahl mit der entsprechenden Mimik und so weiter erzeugen würde, dann wird es halt noch viel, viel schwerer, eine Unterscheidung hinzubekommen, weil man jetzt, glaube ich, immer noch ganz gut, wenn man Personen kennt, wenn man die Ziele quasi kennt, sagen kann, ja, das klingt wie er, aber er wird es nicht so sagen oder die Mimik passt nicht und dies und jenes. Aber das kann natürlich auch irgendwann kommen mit genug Training und entsprechenden Lösungen.
Also man kann sagen, einzeln sind wir schon so weit. Ich habe gerade eben mit Herrn Dr. Müller ausprobiert, wie man Audiofakes auch selber schnell erstellen kann. Mhm. Und auch beim Bildmaterial ist man schon so weit. Aber dass beides noch mehr zusammenarbeitet, das wird demnächst kommen.
Ja, also ich würde mal sagen, das ist tatsächlich auch in Teilen schon da. Also wenn ich jetzt wirklich einfach nur Audio und Video synthetisiere und das zusammenlege, dann kommen schon sehr gute Ergebnisse raus. Aber das Problem im Augenblick ist immer noch, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person nehme und lasse die über eine Straße laufen und tausche dann das Gesicht aus und sage, jetzt ist der Politiker XY über die Straße gelaufen, ist es ja immer noch der Gang, die Körperhaltung von der ursprünglichen Person. Und damit kann halt jemand, der zum Beispiel die Person kennt, der vielleicht weiß, naja, der hat so die Angewohnheit, den einen Fuß nachzuziehen. Oder der hat die Angewohnheit, immer sehr aufrecht zu gehen, weil er früher irgendwie Offizier war oder sonst was. Ja, gibt es ja alle möglichen Gründe. Und da gibt es auch Spezialisten, die das wirklich dann quasi anhand der, ja, biometrischen Eigenschaften, kann man eigentlich sagen, noch erkennen können. Aber auch das kann halt irgendwann imitierbar werden. Also wenn ich einem System dann halt genug Beispiele zeige, dann überträgt er vielleicht eben nicht nur das Gesicht oder nicht nur optische Merkmale, sondern halt eben auch andere Eigenschaften wie Gang, wie Betonung, wie Mimik und so weiter.
Ja, also wenn ich einen Deepfake in einem Foto entdecken will, dann muss ich sehr angestrengt gucken, ob da vielleicht so ein verwaschener Hintergrund ist, ne, sodass die Pixelauflösung nicht so gut ist, ob ein sechster Finger an der Hand ist oder vielleicht sogar einer fehlt. Wobei das kann auch notfalls vorkommen, aber ja, ich muss mich da einfach sehr anstrengen, auch wie Licht und Schatten fallen, das sind wohl Hinweise. Aber wie arbeiten Sie denn? Wie arbeiten Sie am SIT?
Also wir betrachten durchaus auch die Fotos erstmal und schauen, ob es da Hinweise gibt. Wir verwenden aber auch algorithmische Lösungen. Das bedeutet, wir gehen dann eben her und betrachten das Videomaterial, das Bildmaterial hinsichtlich seiner Rauscheigenschaften zum Beispiel. Ein Bild hat immer ein gewisses Rauschen, weil ja verschiedene Dinge mit dem Bild passieren. Zum Beispiel wird es ja üblicherweise in JPEG gespeichert und dadurch entsteht eine Quantisierung. Und diese Quantisierung bringt so ganz spezielle Fehlereigenschaften mit sich, die auch abhängig von der Stärke der Quantisierung sind, beziehungsweise von der JPEG-Qualität. Mhm. Und wenn ich jetzt hergehe und ein Bild manipuliere, dann bedeutet das, dass ich einen Teil von dem Bild verändere, auch hinsichtlich seiner Rauscheigenschaften, der Art, wie es auf ja neue Quantisierung, neue Kompressionen reagiert. Und das kann ich dann detektieren. Ich bekomme dann tatsächlich wirklich so eine Visualisierung, die mir zeigt, ein Großteil des Bildes hat die Eigenschaft und ein kleinerer Bereich hat eine andere Eigenschaft. Dann erkennt man schon, dass da was nicht stimmen kann.
Arbeiten Sie dann vor allen Dingen am Computer oder welche Methoden haben Sie genau? Also wie gehen Sie da vor? Ich stelle mir das eigentlich so wie eine Detektivarbeit vor und weiß nicht.
Ja, also das ist natürlich computergestützt. Ja, also sowas wie eben Rauschen aus einem Bild extrahieren, macht man heute eigentlich nur noch algorithmisch. Mhm. Und das bedeutet dann, wenn wir wirklich eine Untersuchung durchführen, dass wir erstmal in einem Team die Fragestellung besprechen, dann nehmen die einzelnen Teammitglieder das zu betrachtende Bild, analysieren das erstmal für sich allein und dann treffen wir uns wieder und diskutieren quasi unsere Erkenntnisse. Das heißt, wir versuchen so ein bisschen zu vermeiden, dass wir alle zusammen die Untersuchung machen und dann quasi, sobald jemand was sieht, die anderen dazu neigen, das dann zu bestätigen oder so, sondern man guckt wirklich erstmal jeder für sich, bringt das dann zusammen und diskutiert das Ganze dann, erörtert das und dann kann es auch immer sein, dass irgendwie dem einen was aufgefallen ist, was der andere dann technisch erklären kann und sagt, nee, das ist keine Fälschung, das ist ganz typisch, wenn der Sonneneinfall so oder so ist oder weil ich hier im Hintergrund eine plane Fläche habe, ist das Rauschverhalten nicht typisch. Also das ist dann schon so ein dialektischer Prozess quasi.
Mhm. Apropos Rauschverhalten, was jetzt so klingt wie so ein 3D-Drucker oder als sei Herr Professor Steinebach gerade im Labor und nebenbei live läuft nämlich so eine forensische Analyse, ist sein Hund, der schnarcht. Also was ganz genau. Authentisches, Ursprüngliches.
Das ist ein sehr glücklicher Boxer, der große Profiteur des Homeoffice ist.
Das wirkt beruhigend. Wir lassen ihn schlafen, diesen Hund. Wer sind eigentlich Ihre Kunden?
Ja, das ist tatsächlich ziemlich breit gefächert. Also wir machen natürlich Forschungsprojekte. Ja, das heißt also sowas wie das BMBF fördert einfach die Forschung an solchen Themen in großen Förderprogrammen. Wir führen aber auch Gutachten für Polizei, Staatsanwaltschaft, Unternehmen durch, um halt eben da im Zweifelsfall eine Analyse abzuliefern, ob den Inhalten vertraut werden kann oder nicht. Und das passiert sogar auch im journalistischen Bereich. Also bei wirklich wichtigen Findings, bei Enthüllungen, bei denen dann die Zeitung, das Journal sagt, wenn wir da eine Fälschung aufgelegen sind, dann haben wir ein echtes Problem. Dann verlieren wir massiv an Glaubwürdigkeit und dann holen die sich einfach nochmal eine Expertenmeinung ein, um zu schauen, ob es Hinweise auf Manipulationen gibt.
Die Presse ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Den kommt ja auch als Gatekeeper eine ganz entscheidende Rolle zu, welche Informationen sie durchlassen. Und ja, ich habe ja auch als Redakteurin und als Journalistin gearbeitet, wenn ich mal überlege, unter welchem Zeitdruck die stehen. Das zugespielte Material, Videos, Bilder zu überprüfen auf Echtheit, vielleicht so eine Bilder-Rückwärtsrecherche zu machen. Kommen die dazu? Sind die alle bei Ihnen mal in der Schulung gewesen? Oder wie ist so Ihre Erfahrung damit? Also stehen Sie der Presse quasi auch zur Seite?
Ja, das tun wir. Und wir bieten zumindest mal Schulungen an, in denen die interessierten Pressevertreter lernen, auf was sie achten können und wie sie mit welchen Tools umgehen können, wie sie eben auch Ergebnisse bewerten können. Weil das ist halt ganz wichtig, dass diese ganzen Werkzeuge halt keine, ja, Silver Bullets ist immer so der Begriff. Es ist also kein Mechanismus, dass man einfach einschaltet und dann funktioniert das Ganze, sondern man muss die Ergebnisse immer interpretieren. Man wird keine binäre Aussage bekommen. Beziehungsweise Werkzeuge, die binäre Aussagen treffen, sind unserer Beobachtung nach brandgefährlich.
Mhm.
Wir haben es im Gaza-Konflikt gesehen mit den gefälschten, also mit den angeblich gefälschten Kinderleichen,
ja,
bei denen eben dieses Fälschungsergebnis zu einer ganz großen Verwerfung auch geführt hat. Und wir haben es ja auch im Fall der britischen Königsfamilie, glaube ich, auch noch bei einem angeblichen Deepfake von der Prinzessin Kate oder sowas, glaube ich. Ich bin fern von royalistischen Wissen, aber es gab danach nochmal ein Interview. Und dieses Interview, das wurde dann auch von einem Unternehmen als Deepfake bezeichnet. Das heißt, es gab ein Unternehmen, das auch kommerzielle Lösungen anbietet und sagt, bei uns könnt ihr Tools kaufen, mit denen ihr Deepfakes erkennen könnt. Und die haben da Alarm geschlagen und das halt tatsächlich auch ziemlich groß kundgetan. Und es wurde dann aber meines Wissens nach auch von vielen Seiten bestätigt, dass das ein Original und kein Deepfake war. Ja, also die BBC hat das aufgezeichnet. Verschiedene Experten, die sich das genauer angeschaut haben, gesagt, da gibt es keinerlei Hinweise. Aber das Tool hat halt einfach mal einen Alarm gegeben.
Aber es gibt ja von der britischen Königsfamilie abgesehen, wirklich drastische Fälle von Deepfakes. Können Sie noch mal so ein paar drastische Fälle schildern, wozu Deepfakes in der Lage sind? Also womit müssen wir als Gesellschaft auch letztendlich rechnen?
Was ich immer noch am drastischsten fand, waren die Deepfakes am Anfang vom Ukraine-Konflikt beziehungsweise vom Ukraine-Krieg, bei dem wir halt eben zum einen Deepfakes von Zelensky hatten, der quasi die Truppen zum Niederlegen der Waffen aufgefordert hat. Ja, also das war damals schon eine sehr eindrucksvolle Fälschung, wurde dann auch wieder durch Kenner hauptsächlich erstmal von der Person widerlegt, die gesagt haben, da passt so die Schulterform und ähnliches nicht. Aber kann man sich ja vorstellen, wenn man da noch ein bisschen technische Entwicklung, weitere Optimierung dran hat, sieht man schon wie brandgefährlich es dann wird, wenn man Informationen breit über Kanäle verbreiten kann und man nicht darauf achtet, ob das wirklich aus einem offiziellen Kanal stammt oder nicht. Weil letztendlich in so einer Situation kann es dann eigentlich nur noch der Kanal sein, die Sicherheit des Kanals und nicht mehr die Sicherheit des Inhaltes. Weil der Betroffene an der Front, der halt irgendwie unter Beschuss mit seinem Smartphone oder sowas dann eine Telegram oder WhatsApp oder sonst was Nachricht sich anschaut, der wird nicht die Möglichkeit haben, da nochmal genau zu prüfen, ob da ein Fake vorliegt, sondern das ist dann wirklich was, da muss man sagen, entweder kommt das über die offiziellen Kanäle und die sind auch entsprechend abgesichert oder man kann dem Material einfach nicht glauben.
Haben Sie noch ein anderes drastisches Beispiel? Also ich denke die ganze Zeit doch an Kinderpornografie oder überhaupt Pornografie.
Klar, also ich meine, das sind drastische Beispiele hinsichtlich einem ganz anderen Aspekt. Kinderpornografie ist primär ein Gen-AI-Thema. Das heißt also, wir haben eine britische Studie, die untersucht hat, wie sich generative KI in pädophilen Foren langsam entwickelt. Und die haben halt eben gezeigt, dass es immer mehr kinderpornografische, jugendpornografische Inhalte gibt, die einfach gepromptet werden, bei denen dann wirklich Textvorgaben erstellt werden, aus denen dann sehr realistische pornografische Inhalte entstehen. Und sie haben sogar auch berichtet, dass sie dieses Thema auf Basis von existierenden Opferbildern quasi nochmal optimieren, dass sie also dann quasi ihre Lieblingsopfer haben und dem System dann beibringen, wie die aussehen und dann sagen, davon hätte ich jetzt nochmal gerne dieses und jenes Bild, diese und jene Handlung. Und das ist halt insofern nochmal extrem problematisch, dass man hier Opfer hat, die Polizei potenziell ja auch retten soll, aus dieser Situation rausholen soll. Und die Ressourcen gehen natürlich völlig ins Leere, wenn da völlig fiktive Opfer entstehen. Und das wird viel diskutiert im Augenblick, wie man damit umgehen sollte und könnte.
Und wer ist denn jetzt schneller, Sie als quasi Cyberdetektiv oder die KI?
Ja, das, also der Cyberdetektiv wird ja immer dann gerufen, wenn die KI schon irgendwas gemacht hat. Ja, also der Detektiv wird ja normalerweise nicht vor der Tat hinzugezogen. Also das Rennen können wir quasi qua Amt immer nur verlieren. Aber das gilt, glaube ich, auch generell. Also die Entwicklung im Rahmen von generativer KI und im Rahmen von Deepfakes und Ähnlichem, die geht schon sehr schnell voran. Und man muss halt immer wieder schauen, welche Techniken entwickeln sich neu, welche Eigenschaften haben die und welche Muster oder welche Spuren hinterlassen die, um dann entsprechend darauf zu reagieren und für diese Spuren Detektoren zu entwickeln. Also wir können auf der einen Seite natürlich an Infrastrukturen forschen, die Medien Distribution sicherer machen. Ja, da kann man quasi vor die Welle kommen. Dann kann man sagen, wir schaffen jetzt was und dann haben wir eine Umgebung, in der einfach gefälschte Inhalte nicht mehr eingespeist werden können.
Sehen Sie das Superwahljahr 2024 mit Landtagswahlen, mit der Wahl in den Vereinigten Staaten von Amerika mit Sorge?
Sorge hinsichtlich der technischen Auswirkungen meinen Sie jetzt nicht hinsichtlich des Ausgangs an sich, weil das ist
tatsächlich, ja, aber ob der Ausgang durch Deepfakes beeinflusst werden kann, Wahlmanipulation, ja.
Ich glaube, die Sorge ist, also meine Sorge ist da nicht zu groß, weil ich glaube, dass vielen bewusst ist, dass die entsprechenden Methoden vorhanden sind. Und ich vermute eher, dass im Rahmen von Wahlpropaganda, gerade von halt eben nicht ganz offizieller Seite, ganz viele Deepfakes und ähnliche Manipulationen erstellt werden, um dann die sozialen Medien aufzuheizen. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass da entsprechende Fälschungen dann auch wieder auch von State-Level-Actors gebracht werden, wenn ich wieder eine Destabilisierungsstrategie habe, bei der Content dann nochmal gezielt zum Aufwiegeln eingebracht wird. Aber ich denke, in der Zwischenzeit ist das Phänomen bekannt genug, dass diejenigen, die da halbwegs neutral an Dinge herangehen, gute Chancen haben, dem nicht aufzuliegen. Und andere werden es einfach als Bestätigung ihrer Meinung sehen. Aber ich sehe jetzt nicht so, dass das ein absoluter Game-Changer ist, der das politische Umfeld total umkrempelt.
Über ein brisantes Thema, nämlich Deepfakes, aber das vor dem Hintergrund eines beruhigenden Schnarchens eines sehr entspannten Hundes, habe ich gesprochen mit Professor Martin Steinebach vom Institut für sichere Informationstechnologie SIT in Darmstadt. Ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Professor Steinebach. Und ja, bleiben Sie mit dem gesunden Misstrauen ausgestattet als Forensiker.
Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Das war die heutige Folge des Fraunhofer Podcasts. Wenn sie euch gefallen hat, abonniert uns doch auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform und verpasst damit keine zukünftige Episode mehr. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Dann schreibt uns gerne. Die E-Mail seht ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auf euer Feedback und auf eure Themenvorschläge. In 2 Wochen meldet sich Sven Oswald hier und dann zu dem Thema Abwasser als Rohstoffquelle, Aquakultur und wie man aus Raubfischen Vegetarier macht. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!
Im Auftrag der Zukunft. Der Fraunhofer Podcast. Mehr Informationen zum Podcast und dieser Folge haben wir in den Shownotes hinterlegt. Weitere aktuelle Forschungsthemen, die Menschen dahinter und alles rund um die Fraunhofer Gesellschaft findet ihr unter fraunhofer.de.